Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Peter, Dr. Peter Hettenbach, Dr. Peter Bernhard Hettenbach, sind Sie fit?
Ich bin fit.
Okay, sehr gut. Das ist auch gut. Wir haben heute nämlich wieder eine Breaking News Folge. Wir haben ganz, ganz, ganz großartiges Feedback bekommen zu unserer letzten Breaking News Folge. Und wenn euch das gefällt, dann machen wir das natürlich auch gerne wieder. Haben wir da ein bisschen gesammelt?
Ja, und ich lerne da ja auch immer was von dir.
Genau. Peter ist auch dabei in hörender und lernender Funktion und wird wahrscheinlich das ein oder andere auch beitragen. Und dann würde ich sagen, mach mal heute einen Rundumschlag. Wir schauen noch mal beim Herrn Benko vorbei auf einen kurzen Abstecher. Dann gucken wir, ob es einen neuen Benko gibt, der da was Ähnliches gemacht hat. Wir hören Neuigkeiten aus der EU zum Auflockern der Klimaauflagen und gucken uns das einmal in Ergänzung zum Immobiliensektor an. Und gegebenenfalls, wenn wir dann hinten raus noch Zeit haben, aber ich bin mir sicher, wir kriegen es hin, gucken wir uns noch einmal an, wo Immobilienunternehmen gegebenenfalls den Staat gerade um 10 Milliarden Euro Steuern bringen. Let's go! So, Peter, es kamen jetzt die News, Herr Benko, der Unternehmer, folgt jetzt seinen Unternehmen in die Insolvenz.
Aber nicht ganz freiwillig. Er wollte ja eine selbstverwaltete Insolvenz haben, aber die kriegt er jetzt nicht.
Und ich glaube, da wird es jetzt spannend. Also ich bin mal gespannt. Ich meine, bei einer Insolvenz musst du dich da relativ nackig machen, was deine persönlichen Finanzen angeht. Ich bin mal gespannt, was man da so findet, wie viel da so übrig ist, ob das wirklich eine Insolvenz-Insolvenz ist oder ob man da natürlich quasi versucht, früh reinzugehen, um Schadensbegrenzung zu betreiben.
Oder schon zu spät dran ist.
Oder schon zu eben. Oder ob die Katastrophe deutlich größer ist, als man denkt. Ja, ich meine, wir sehen ja auch, es kamen jetzt ähnliche News von einem anderen Milliardär, nämlich Donald Trump. Der musste jetzt fast 100 Millionen Sicherheiten hinterlegen, um in Berufung zu gehen für einen Prozess, wo er verurteilt wurde.
Nur 100? Ich sagte 500.
Ja, du bist beim falschen Prozess.
Ich bin bei einem davon.
Es ist ganz, ganz schwierig.
Ich habe gehört 80 mittlerweile.
Ja, es ist ganz schwierig, den Überblick zu bewahren. Aber es gab den einen Verleumdungsprozess gegen die Journalistin E. Jean Carroll. Da wurde er verurteilt zu knapp 80 Millionen Schadenszahlungen an sie. Und das ist jetzt eben mit Zinsen auf etwa, ich glaube, 91, 92 oder sowas. Und dann gibt's die 400 irgendwas, die mit Zinsen dann die halbe Milliarde fast erreicht haben. Aber das ist die Betrugs-Financial-Fraud-Thematik in New York, genau. Zwei separate Prozesse. Aber bei Prozess Nummer 1 hat er jetzt Bond hinterlegt, also er hat tatsächlich diese Sicherheiten hinterlegt, um in Berufung gehen zu können. Als Erklärung, wenn du verurteilt wirst zu quasi so einer Schadensersatzzahlung in den USA, dann musst du diese Schadensersatzzahlung bei Gericht hinterlegen, bevor du in Berufung gehst. Also du darfst nicht einfach sagen, nee, mach ich nicht und ich blockiere jetzt den Prozess für immer und muss nie bezahlen, sondern das Geld muss bei Gericht quasi hinterlegt werden und dann guckt man, ob das nochmal überprüft wird oder ob die Auszahlung eben vorgenommen wird.
Und das ist ja ganz schön happig. Also wenn ich sehe, dass seine Vermögensangaben zwischen 3 Milliarden und 11, 12 Milliarden schwanken und der wesentliche Bestandteil Immobilien sind.
Genau.
Also Liquidität dann 10% von 3 Milliarden, 300 Millionen. Wenn das bei 2-3 Prozessen passiert, das müsstest du schon im Geldbeutel merken.
Genau, und es wird jetzt gemunkelt, dass dieses Geld nicht von ihm selber bezahlt wurde jetzt, sondern dass tatsächlich ein Unternehmen eingesprungen ist und es für ihn ausgelegt hat quasi. Also da sieht man auch, selbst wenn jemand sehr reich scheint und aussieht und den Lebensstil lebt, kann da durchaus hinter den Kulissen die ein oder andere Frage gestellt werden, wenn es dann hart auf hart kommt. Also ich bin sehr gespannt, wie es beim Herrn Benko an der Stelle weitergeht.
Ja, aber ich glaube, man muss auch ganz deutlich sagen, es gibt einen Unterschied zwischen kriminellen Dingen und Dinge, die jetzt der Konjunktursituation geschuldet sind. Aber da bringen wir vielleicht heute ein bisschen Licht ins Dunkel.
Das war jetzt eine schöne Brücke tatsächlich. Und zwar gibt es einen zweiten Multipreneur, sagen wir mal, also Mehrfachunternehmer, Serial Entrepreneur. Der heißt Tomislav Karajica aus Hamburg. Und er hat eben auch, also er ist Gründerinhaber der Invest-Gruppe. Ich habe mich nicht versprochen. Es ist nicht Invest mit N wie Nordpol, sondern mit M wie Martha. Also der Invest-Gruppe hat unterschiedliche Gesellschafterbeteiligungen, unter anderem Edel Optics, dem gehört die Basketballmannschaft Hamburg Towers, also generell ein Hamburger Jong, dort sehr, sehr engagiert.
Karatemeister.
Karatemeister habe ich auch gelesen. Und hat unterschiedliche Beteiligungen, unterschiedliche Unternehmen, unter anderem im Bereich Projekt- und Planungsaktivitäten in der Immobilienbranche. Und diese Unternehmen haben jetzt als Jüngste in seiner Unternehmensgruppe Insolvenz angelegt.
Und man kann vielleicht dazu sagen, er macht die drei größten Projekte, die es momentan in Hamburg gibt, mit rund 100 Millionen diese Wohntowers. Er hat mit 150 Millionen diese Arena. Und da beschäftigt er sich auch mit E-Sports. Das interessiert mich natürlich besonders. Und für 50 Millionen auch so eine Gaming-Anlage. Also er war vor 2-3 Jahren noch der Komet und alle haben geschrieben, er wird Hamburg verändern. Und was er rübergebracht hat, hat auch sehr authentisch und ehrlich geklungen. Hat das kombiniert mit Sport und neuen Ideen. Und jetzt kam dieses Thema Insolvenz. Wir beleuchten es ein bisschen näher. Aber ich wäre nicht einverstanden, wenn wir jetzt sagen, das ist gleich zu verurteilen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das Muster, was wir bei Benko gefunden haben, auch dort finden. Mhm. Das sollte man, glaube ich, noch ein bisschen offen lassen und mal näher hinschauen.
Ja, da bist du schon mal ein bisschen kühler im Kopf unterwegs als einige andere Internet-Teilnehmende, sage ich jetzt mal. Also auf Twitter und Co. ging es natürlich richtig los. Einmal für euch zur Klarheit. Also insolvent gegangen sind die Invest Planen und Bauen GmbH und die Invest Development GmbH, die Invest Verwaltungs GmbH und die More Than Ausrufezeichen GmbH. Und dann ging es natürlich los. Also, ich sag mal, eine schillernde Persönlichkeit, vermögend, unterschiedliche Unternehmen, Holdingstruktur über den Unternehmen.
Kombination aus Immobilie und Handel.
Kombination aus Immobilie und Handel oder Immobilie und Betriebssystem quasi obendrauf. Und jetzt kommen schlechte Neuigkeiten. Und da haben welche wirklich den Revolver sehr schnell gezückt und haben gesagt, da ist er, der nächste Benko. Muss man aber wirklich an der Stelle jetzt erstmal sagen. Also es ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter, ein externer, an der Stelle eingesetzt worden, der sagt, wir gucken jetzt erstmal und schauen uns Sanierungsmöglichkeiten an. Also es ist jetzt nicht Insolvenz angemeldet worden mit dem Plan, dass jetzt alles
Zusammenbruch.
Genau des Zusammenbruchs, sondern, und damit zitiert man eben den Geschäftsführerinhaber eben auch, es ist einfach die aktuelle Situation laut seinen Aussagen in der Immobilien- und Baubranche.
Genau, und ich glaube, da ist es kein Einzelfall.
Ja.
Das ist jetzt natürlich bei den drei größten Projekten Hamburg natürlich ein Aufmacher in den Zeitungen. Aber du kannst in jeder Stadt und jeden größeren Projektentwickler sehen, ob das in Frankfurt ist, in Düsseldorf oder in Köln, dass die einfach, ich sag mal momentan unter den Überschriften Preissteigerungen, Zinssteigerungen, Lieferengpässe, vielleicht noch ein bisschen Corona, aber vor allen Dingen auch Energiepreise mit ihren ursprünglichen Konzepten und mit ihren Ansätzen nicht mehr weiterkommen. Und ich würde sagen, die haben für eine Nachfrage gebaut. Und da das über diesen schlagartigen Zinswandel in 22 keine Anpassungszeit gab und der Nachfrage von jetzt auf nachher sich komplett verändert hat, kann halt ein Immobilienmensch nicht reagieren, weil du hast halt zwischen der ersten Idee und der Fertigstellung für eine Immobilie mittlerweile 10 Jahre. Und wenn du da die Rahmenbedingungen in einem Monat änderst und die Nachfrage einfach eine andere ist, beziehungsweise die Nachfrage einfach nur kein Geld mehr hat, in Anführungszeichen, dann ist halt Schluss. Und ich glaube, das müsste man mal bei Tommy ist ja sein Spitzname, mal jetzt wirklich im Auge behalten, ob es so ein Effekt ist oder ob es wirklich sowas ganz schachzugmäßig durchgezogenes mit Geschmäckle Thema ist, wie wir es jetzt bei Beko haben oder wie wir haben es ja letztes Mal gesprochen über den Schmidt mit seinen Artus-Klinik-Themen etc.
Genau, also da
Schneider
ist es...
Schneider ist der Brittany Schmidt.
Es gibt aktuell sehr wenig Infos über die Situation. Ich denke, es wird noch sehr viel mehr jetzt über den Insolvenzprozess ans Tageslicht kommen. In welche Richtung das gehen wird, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig als, ich sag jetzt mal, Normalos und Internetteilnehmende, dass man jetzt nicht bei jedem Mal, wo man irgendeine Parallele zu jemandem, den man als nicht in Ordnung handelnden Menschen eingestuft hat, darf man nicht sofort die Mistgabel auspacken, weil es gibt gerade auch einfach Unternehmen, ob die Investor dazugehört oder nicht, wird sich zeigen. Aber es gibt an der Stelle auch einfach Unternehmen, die machen gerade unglaublich schwierige Zeiten durch. Die haben 20, 30, 40 Jahre, zwei Generationen lang zuverlässige Jobs, Arbeitsplätze und Wohnraum geschaffen.
Ich kenne Unternehmen, 70, 80 Jahre positive Bilanzen.
Ja. Und da ist es in keinster Weise angebracht, da jetzt noch Shitstorms on top zu setzen, zu dem, was sie da unter Umständen gerade durchmachen. Was das jetzt ist, werden wir sehen. Das bleibt noch abzuwarten. Aber an der Stelle, ich habe wirklich einige Dinge im Internet gelesen, wo ich schockiert war darüber. Also es gibt ja wirklich noch nichts zu lesen, außer es ist Insolvenz angemeldet worden. Du siehst an der Stelle, es gibt noch keine weitere Info. Und also, dass ein Bauunternehmen Insolvenz anmeldet, ist gerade eher Norm als Ausnahme, weil die gerade einfach wahrscheinlich die schwierigste denkbare Situation an der Stelle einfach auch meistern müssen. Also Leute, seid nett zueinander und seid nett zu solchen Unternehmen, beziehungsweise seid nicht aktiv. Aktiv blöd an der Stelle und schnelle Vorverurteilung ist, glaube ich, an der Stelle nicht fair gegenüber dem, was viele Unternehmen an der Stelle einfach auch geleistet haben und die Historie, die sie vorzuweisen haben und wo es eine absolute Tragödie ist, wenn es tatsächlich zum Insolvenzfall kommt.
Und man kann die Kausalkette auch einfach nochmal aufzeigen. Es gibt eben das Problem, dass Realmarkt und Finanzmarkt auseinander tendieren. Und wenn du mal guckst, der Start von allem ist eigentlich der Mietmarkt. Du brauchst Wohnungen für die Menschen, die in der Stadt arbeiten. Und da pendelt sich irgendein Preis ein für Mieten. Ich mach mal irgendein Beispiel, 12,50 Euro pro Quadratmeter. Aus dem resultiert in der zweiten Stufe nach dem Mietermarkt der Käufermarkt, der sagt, pass mal auf, wenn es für mich günstiger ist zu kaufen, dann kaufe ich Immobilien, entweder privat für Eigentum, Eigennutz oder institutionell als Kapitalanlage. Und wenn es zu teuer ist, dann lasse ich's. Also das ist die Auswirkung vom Geld. Und wenn dann das Ergebnis ist, dass am Markt beispielsweise 4.000 oder 5.000 Euro bezahlt werden könnten pro Quadratmeter, um dieses ganze System, wo ja die einzelnen Akteure gar nicht mehr frei sind, weil der Mietmarkt ist reguliert durch die Mietpreisbremse, der Kapitalmarkt wird durch die Leitzinsen und die Vergaberichtlinien der Banken bestimmt. Und dann landest du in dem dritten Marktteil, dem Neubaumarkt. Und der Neubaumarkt schaut an und sagt, ey, der Marktpreis ist 5.000, ich brauche aber schon 6.000 zum Bauen, kann ich nicht. Und dann ist das einfach eine Spirale, die dazu führt, es gibt keine neuen Flächen. Und du hast ja mehrfach immer gesagt, Wohnen, dafür reden wir jetzt mal vorrangig, ist ein Grundbedarf. Und dann bleibt in diesem Markt, wo teilweise Zuwachsraten sind, weil Flüchtlinge kommen, Ukraine, weil große Städte aufgrund der Digitalisierung Zuwachs haben und so weiter, auch wenn wir demografisch rückläufige Entwicklungen haben, wo dann einfach einem begrenzten räumlichen Markt, beispielsweise Stadt Berlin oder Oldenburg oder nimm irgendwas, nichts mehr laufen kann. Und jetzt in dem Markt auch noch die Fremdenkosten, Haushalt, das Thema Energie, das Thema, es gibt keine Einkommenssteigerungen mehr, weil die Konjunktur schlecht ist. zusätzlich da drauf drückt. Und jetzt schauen wir mal bitte aus der Brille von einem Projektentwickler. Ich weiß, dass ich da immer ein bisschen mehr Verständnis habe, aber der hat keine Chance. Der guckt in den regulierten Mietmarkt, kriegt also da keine Möglichkeiten und die Einkommen geben es auch nicht her. Der guckt im Kapitalmarkt, da sagen die, hey, alles ist spannender außer Immobilie. Damit sagt er, kann ich nicht mehr, hat über 20 Jahre, also der letzte Boom ging ja seit 2006, seit Lehman, hat jetzt Größenordnung 20 Jahre seine Mannschaft aufgebaut, hat seine Unternehmen aufgebaut. Da sind die Möglichkeiten begrenzt, weil er hat zur Anpassung im Prinzip ein halbes Jahr gehabt.
Ja, und es ist auch einfach, also natürlich gibt es eine gewisse unternehmerische Verantwortung und natürlich kann man bei unterschiedlichen Marktbegebenheiten, die sich verändern, sagen, hey, das musst du abfangen können. Aber wenn sich halt fast alles, was so die größten Einflussgrößen bei dir sind, verändert, ist irgendwann einfach...
Und du hast keinen Einfluss drauf.
Genau, also du...
Also wir wollen nicht Verluste sozialisieren. Da bin ich wahrscheinlich auch wie du der Meinung, das geht nicht. Ja. Aber an der Stelle, du kannst die Nachfrage nicht künstlich durch Eingriffe ins System in einem halben Jahr ad absurdum führen und Invests, die 10 Jahre brauchen, bis sie soweit sind, dagegen stellen. Das hat nichts mit Fehlwirtschaft zu tun. Das kriegt kein Mensch geregelt.
Ja,
und das Ergebnis ist keine Wohnungen, keine Zunahme der Flächen. Und das brauchen wir.
Im Gegenteil. Abnahme der Flächen, weil wir erinnern uns, es fallen immer Immobilien quasi auf der anderen Seite raus. Ja,
weißt du, was der Badewanneneffekt ist? Der Badewanneneffekt.
Badewanneneffekt?
Nee. Ja, in der Badewanne musst du mal gucken, weiß nicht, wie oft du badest.
Selten.
Aber habe ich mir gedacht, du hast den Abfluss, da fließt normalerweise ein bisschen Wasser raus, also Gebäude gehen ab. Vorne tust du entweder Wasser rein oder keins, also Neubau oder nicht.
Es wird irgendwann ein bisschen kalt.
Und das Gesamtergebnis ist einfach, du musst betrachten, wie viel fließt zu, wie viel geht weg. Und wenn da überhaupt nichts reingeht, was momentan fast der Fall ist, machen die Abgänge es eigentlich schon ganz deutlich, das wird insgesamt vom Bestand weniger werden.
Ja.
Das ist wie bei der Badewanne am Samstag.
Okay, wieder was gelernt. Du hast vorhin noch was dazwischen geworfen in unserer, ich würde jetzt nicht sagen Vorbesprechung, aber als wir geredet haben, während ich hier Technikcheck gemacht habe, zu China.
Ja, diese Effekte, dieses, ich sag mal, Todesspirale, also Mietmarkt, Mietmarkt zu den Käufern, Käufer zum Baumarkt, also nicht der Baumarkt Material den kaufen, sondern der Neubaumarkt, hat jetzt ja verschiedene Möglichkeiten. Die kann man ja anhand dem System, was wir eben aufgezeigt haben, geregelt werden. Nämlich A, was machst du bei den Mieten? Lassen wir jetzt mal außen vor. Dann, was machst du in diesem Investmarkt? Und da ist ja ziemlich klar, zum einen, du könntest an den Nebenkosten was tun. Wir haben ja gesehen, über 30-35% der Kosten beim Bauen sind Steuern und Abgaben, die der Staat hat. Bevor wir nach China kommen, machen wir einen kleinen Ausflug nach Österreich. Österreich hat jetzt beschlossen, die praktisch staatlichen Nebenkosten zu verzichten. Also ist bei einem Haus auch ein fünfstelliger Betrag. Das ist schon mal ein Geld. Also wirklich versucht, die einzelnen Kostenposten anzuschauen und zu gucken, wie kann ich da was tun? Und die zweite Thematik ist natürlich, du kannst an dem Zins versuchen, was zu ändern. Und das ist das, was China gemacht hat. Da haben wir ja auch gesehen, dass da wiederum ganz anderer Hintergrund, Überkapazitäten gebaut, zu viel Fehlinvestitionen gemacht bei Überkapazitäten, kein Absatz mehr. Und dort haben die aber versucht, ihre Wirtschaft, die natürlich insgesamt betroffen ist, weil da hängen ja Handwerker dran, da hängen ja Baustoffhandel und Möbel und Konsumgüter und alles dran, haben die einfach versucht, im mittleren Zinsbereich, also 5 Jahre, 1% Zinsen runterzugehen.
Nicht ganz.
Größenordnung 0,8 oder so irgendwas.
Fast. Also es sind der 5-jährige Schlüsselzins, der heißt bei den LPR, Loan Prime Rate, ist von 4,2 auf 3,59. Also die haben den um 25 Basispunkte abgesetzt, aber ist sehr viel mehr als ursprünglich gedacht. Und das ist eben auch der Zins, der quasi dann die Hypothekenhöhen bestimmt. Das heißt, das ist direkter Einfluss eben auf das Thema Erschwinglichkeit von Immobilien. Das ist jetzt vom 20.02.2024. Vielleicht haben sie es doch noch mal stärker abgesenkt, das, was du gehört hast. Das war jetzt das, was ich gehört habe. Also China setzt schon wieder das Signal, Achtung, das Thema Leitzins tut uns weh. Also das, was man, ja, wenn man mal VWL hat, weiß man Bescheid, was da eben passiert. Das heißt, wenn die Konjunktur nachlässt und du ein bisschen Investment und Co. brauchst, gehst du in der Regel mit dem Leitzins runter, um Geld erschwinglicher zu machen. China hat jetzt angefangen, wir haben noch kein Signal von der Fed diesbezüglich aus den USA. Die sind aber eigentlich auch welche, die recht schnell nachziehen. Und wenn man sich anschaut, es war jetzt vor wenigen Tagen, jetzt wenn wir aufzeichnen, die State of the Union-Rede von Joe Biden, wo er ja sehr viel auch über Investment, Infrastruktur und Ähnliches spricht. Die USA hat ja auch noch ein großes Problem. Straßen, Brücken, Wasserrohre, Bleirohre, Bleibelastung von Trinkwasser und all so ein Zeug, was also angegangen werden muss.
Erzähl ich mir noch eine kleine Geschichte nebenbei.
Ich rede meinen Satz fertig. Die von einem günstigen Zins stark profitieren würden. Jetzt sagst du, ja?
Aber also Ergebnis heißt, wo kannst du was tun? Bei den Einnahmen, ja. In der Miete hast du ja, Regulierungen, aber auch wenn du die wegnehmen würdest, würde das aufgrund der Einkommen nicht anders funktionieren. Bleibt als Steuerungsinstrument nur noch die Geldseite. Mhm. Und das sind erste Beispiele, wo Frühreaktionen erfolgen. Mhm. Zum Thema Wahl. Wir wollen ja keine Wahlveranstaltung machen, aber mich interessieren natürlich immer Vorhersagen und wissenschaftliche Methoden. Und es gibt in Amerika einen Volkswirtschaftler, der heißt Ray Fair, F-A-I-R.
Cooler Name.
Der macht seit 20 Jahren ein Prognosemodell, wer die Wahl gewinnt. Und wenn man ja momentan Nachrichten hört, dann kriegt man ja mit einem dünner Vorsprung für den Trump. So ein 51 zu 49, so in der Größenordnung.
Ja, die New York Times hat das letztens veröffentlicht, ja.
Und er hat festgestellt, dass alle Prognosemodelle viel zu kompliziert sind und alle Meinungsumfragen auch nicht den Nagel auf den Kopf treffen,
ja.
Sondern er sagt, es sind die Fundamentaldaten der Wirtschaft in den letzten Quartalen.
Mhm.
Und wenn du im Prinzip eine positive Wirtschaft hast und wenn du einen aufsteigenden Effekt über die letzten vier Quartale hast,
ja.
Dann
bleibt der Präsident, meinst du? Oder?
Dann ist der Präsident im Vorteil, der das erzielt hat,
ja.
Oder umgedreht. Und er kommt hauchdünn, hat also bisher immer relativ mit 80-90%iger Chance das vorhergesagt, wenn es zwei Bewerber gibt und einer ist im ja. Amt, also genau die Situation, die wir jetzt haben. Und der kommt genau zum umgedrehten Ergebnis. Der kommt zu 51 Vorteil für Biden und 49 zum Trump mit der Begründung, die Menschen wissen insgesamt schon, dass nicht Sleepy Joe, wie er ja boshaft genannt wird, allein das macht, sondern der steht für Ordnung und für ein System und für wirtschaftlich
kompetentes Kabinett.
Genau, und für genau das Gegenteil von dem, was der Trump steht. Der sagt, also ein Mann macht da Revolverheld und gibt da im Prinzip Chaos. Und wenn der weg ist, gibt es keine Strukturen mehr. Also es ist hauchdünn, 49 zu 51, aber anders wie in der Öffentlichkeit diskutiert. Ich bin gespannt.
Also ich meine, ich mag ja den Ansatz solcher Modelle. Ich glaube, man darf aber die Wildcard Trump an der Stelle nicht unterschätzen. Also er hat schon für einen sehr großen, ich sag mal, Regelverschub gesorgt, wo man sagt, also ein Präsidentschaftskandidat, der gerade mehrfach verurteilt und dann irgendwie noch zigfach angeklagt, verurteilter Vergewaltiger, verurteilter Betrüger. Also all diese Dinge, wo man sagen muss, das wäre früher, also guck dir mal an, für was andere Leute irgendwie aus dem Amt gekickt wurden oder sich selbst verabschiedet haben vor lauter Scham. Also ich glaube, es ist nicht, dieser politische Shift in der Republikanischen Partei ist nicht zu unterschätzen, aber das machen wir jetzt nicht. Eine witzige Anekdote zu diesem, zu der Umfrage, die du ganz am Anfang zitiert hast, wo der Trump ganz, ganz knapp vorne liegt. Es gab einen einen Präsidentschaftskandidaten beziehungsweise einen Demokraten, der quasi für den Demokraten-Slot gegen Joe Biden antreten wollte. Der hieß oder heißt Dean Phillips. Und Dean Phillips, da ist so ein bisschen der Running Gag, kein Mensch weiß, wer Dean Phillips ist. Also auch so die ganzen Late-Night-Comedians und so, die legen dann einfach immer so drei Bilder vor und sagen, ja, wir wissen auch nicht, wer es ist. Aber ihr merkt eh nicht, wenn wir das falsche Bild zeigen. Und als jetzt quasi diese neuesten Zahlen veröffentlicht wurden, haben die gezeigt, dass 12% der Demokraten für Dean Phillips voten würden. Und er selbst hat einen Tweet abgeschickt, wo er gesagt hat, wenn eine solche Erhebung mich bei 12% zeigt, dann wisst ihr, dass es Humbug ist. Maximal 5% wissen, wer ich bin. Also ich glaube, ich meine, es sind ja häufig auch ein bisschen archaische Strukturen, ne, mit denen diese Erhebungen vorgenommen werden, die durchaus auch zu Verschiebungen führen können. Also muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube aber nach wie vor, also da wird jetzt mit Recht der Turbo gezündet in der Biden-Regierung, um wirklich öffentlichkeitswirksame wir tun was für euch.
Und wir stehen für ein Maßnahmen System und nicht für einen OP, der da vorne dran steht. Genau. Aber zurück zu unserem Thema.
Nächster Punkt. Steuerloch Immobilienunternehmen. Wir haben ja schon mal über Share-Deals gesprochen. Magst du noch mal kurz einen Refresher geben, was die Share-Deals sind und warum sie
nicht. Man verkauft nicht 100% seiner Firma, sondern einen ganz kleinen, minimalen Rest. Ich weiß gar nicht mehr, ursprünglich waren es mal 3%. Ich glaube, wo stehen wir denn momentan?
Bin ich nicht.
Weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Und damit wird im Prinzip nicht die Immobilie verkauft, sondern das Unternehmen, und das Ganze ist grunderwerbsteuerfrei.
Genau, das heißt, du hast Immobilienvermögen umhüllt von einer Unternehmenskapsel quasi, und du verkaufst das Unternehmen zu einem großen Teil, und damit ist es quasi kein Immobilienverkauf, es wird keine Grunderwerbsteuer fällig, und die entgeht dem Staat an der Stelle daneben auch. Das Fass wurde jetzt eben nochmal aufgemacht, wo man eben gesagt hat, du hast wirklich einige wenige Organisationen, die Milliardenvermögen haben, die sich eben diese Immobilienunternehmens, nennen wir es mal Steuerschlupflöcher, natürlich sehr stark zu Gebrauch machen. Und es wird geschätzt von, lass mich kurz gucken, es gibt das Netzwerk Steuergerechtigkeit, und die vermuten, dass der Staat an der Stelle 10 Milliarden Euro pro Jahr verliert durch die Schlupflöcher, die quasi die ganz, ganz Großen an der Stelle haben. Und das ist natürlich
also erstmal. Also, Share Deal ist, glaube ich, eins. Ja. Man muss der Vollständigkeit halber noch sagen, es gibt noch so ein zweites Modell,
ja,
das ich nicht unmittelbar für vergleichbar erachte, aber das man, denke ich, auch anführen muss. Das ist die Immobilien GmbH.
Mhm.
Also, wenn du eine Firma, eine GmbH hast, die ausschließlich Vermietung und Verpachtung von Immobilien macht, dann hast du einen begünstigten Steuersatz pauschal von 10%.
Und bist gewerbesteuerbefreit.
Und hast nicht die 30, genau. Also großer Vorteil.
Ja.
Sehen auch viele problematisch. Bei dem Punkt, beim Betrieb einer Gesellschaft, sehe ich es anders. Ich glaube, das ist ein Punkt im Bestandsmarkt, den man momentan sogar richtig braucht, um die energetische Sanierung vorantreiben zu können. Aber ich denke, das ist ein Sonderthema, will ich jetzt nicht so.
Wir können es in einer größeren Folge ja mal mit aufnehmen. Also ich meine diese, ich will es jetzt nicht Schlupflöcher sagen, aber ich sag mal diese Sonderregeln für, wenn du Immobilien in einem größeren Stil besitzt und dir leisten kannst, quasi solche Strukturen aufrecht zu erhalten und aufzubauen, dass die Steuerbegünstigung haben, ist außer Frage. Und aktuell, also ich habe nichts gegen Steuerincentives. Ich bin aber ein großer Freund davon, wenn Steuerincentives mit zusätzlichen Verpflichtungen kommen. Das heißt, man sagt, du kriegst von mir, also ich lasse dir mehr Geld in der Tasche, aber dafür erwarte ich von dir, dass du dich auch mehr einbringst in einem Maße, was zum Beispiel ein Einzeleigentümer nicht könnte. Mitmachen an der Infrastruktur, Energieerzeugung, vorangehen im Bereich Energieeffizienz oder sonst irgendwas, dass man halt sagt, ja, ich lasse dir mehr Geld, aber ich gebe dir Regeln vor, wie du es quasi verwenden sollst. Und dann will ich da auch was von dir wissen. Und der zweite Teil, den gibt es so aktuell noch nicht. Was du gerade sagst, ist natürlich, kommt da einiges auf solche Großbesitzer zu. Ob die es so auch umsetzen oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber das wird jetzt gerade noch mal ein bisschen hochgekocht. Also das Thema Immobilienunternehmen kommt alle paar Jahre. Dass viele es als unfair erachten, dass man dort gegebenenfalls quasi die Ungleichheit weiter vorantreibt und sagt, die sehr Vermögenden behalten dann noch mehr Geld und die, die null bis eine Immobilie haben, haben es quasi am steuerlich ungünstigsten, ist durchaus eine Trefferfläche, die man angehen kann. Wie gesagt, mein Part wäre, dass man da ja durchaus auch noch ein bisschen Angriffsfläche zum Thema mit zusätzlichem Geld folgt größere Verpflichtung, fände ich fair.
Wobei du halt grundsätzlich glaube ich ja, als Unternehmer solltest du nicht den Staat brauchen, der dir erklärt, was du zum Werterhalt machst.
Wenn du Geld vom Staat willst, schon. Und eine Steuervergünstigung ist nichts anderes als eine umgekehrte Subvention für mich.
Also ich denke, wir haben jetzt in dem Immobilienbereich, um das ganz pauschal nochmal abzuarbeiten, das Problem, das passt ja alles nicht mehr zusammen. Die Baukosten, die Renovierungskosten, der Sanierungsstau. Und wir werden in dem Immobilienbereich, wir haben es ja gesagt, über eine Verringerung der Staatsquote reden müssen. Wir werden über andere Zinsen reden müssen. Wir werden über das Thema Erleichterungen von Genehmigungen und Verkürzung von Verfahren reden müssen. Ich glaube, jetzt ist auf jeden Fall, also der ungünstigste Zeitpunkt, den es überhaupt geben kann, in der Immobilienbranche zusätzliche Einnahmen rauszuziehen als Staat.
Da würden jetzt andere Stimmen, ich zähle mich da jetzt nicht dazu, aber ich habe es gelesen. Ich meine, wenn dem Staat 10 Milliarden Euro fehlen, unterstellen wir dem Staat mal, dass er sie sinnvoll einsetzen wird. Könnte man natürlich sagen, 10 Milliarden ist das Siebenfache des aktuellen Fördertops für klimafreundliches Bauen. Der, glaube ich, 1,5 Milliarden schwer ist, wenn ich jetzt nicht ganz spinne. Wo man sagt, ich verstehe das Argument, aber im Kern dessen steht natürlich, wäre dieses Geld quasi im Staatshaushalt, der auch vielfach kritisiert wird, besser aber angebracht. Aber gehe ich mit.
Ich glaube, dass das ganze Steuerthema ziemlich verfahren ist, weiß jeder. Aber wenn es zu dem Effekt kommt, den wir jetzt oft haben, dass wir Geld rausnehmen, mit ganz viel zusätzlichem Verwaltungsaufbau, neuen Stabstellen, im Prinzip Gemeinkosten fabrizieren und das dann wieder mit Subventionen, bloß um einen drastischen Anteil gekürzt, wieder den Leuten zur Verfügung stellen, dann denke ich, da ist spätestens der Zeitpunkt zum Nachdenken. Und ich bleibe vom Grundsatz dabei, die Immobilienbranche kann so nicht leben. Ja. Wir kommen zurück, die drei größten Projekte in Hamburg kippen momentan. Es kippt in jeder Stadt, insbesondere unseren Big Seven Städten, ein Projekt nach dem anderen und nicht, weil die alle Verbrecher sind. Und da kann man im momentanen Punkt nicht über, wie kriege ich noch mehr Geld von den Immobilienleuten. Und wenn man jetzt nochmal Neubau von Bestand differenziert, Neubau funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Wohnungsbereitstellung funktioniert ja nur noch über den Bestand und vielleicht das Verlassen der Stadt in die umgrenzenden Gebiete, da kann man jetzt nicht noch die Schraube ansetzen und sagen, so und jetzt liefert er mal bitte noch irgendwelche Gebühren ab, die wir dann staatlich verarbeiten, um mit einem großen Aufschlag an Verwaltung hinterher dem Markt wieder Geld zur Verfügung zu stellen. Also bei uns steht ja soziale Marktwirtschaft drauf. Da sollten die Unternehmen sich frei bewegen können. Und ich glaube, dass der Weg jetzt noch mehr Steuern und dann wieder mit Subventionen hin nicht der richtige Weg ist. Aber da, glaube ich, kann man im Detail jetzt nicht drüber reden. Das ist ein ganz, ganz aufwendiges Thema und sicherlich auch sehr unterschiedlich diskutiert.
Gut, dann das letzte Thema. News aus Brüssel. Die Uschi hat Stress.
Wegen der Strack-Zimmermann.
Wegen der auch. Also sie hat nicht nur eine Sache, wo es jetzt gerade brennt. Unsere liebe Ursula von der Leyen und Brüssel, da tut sich jetzt gerade einiges. Also wer so ein bisschen aufgepasst hat über die letzten Jahre, hat natürlich gemerkt, die EU ist schon sehr, ich sag mal fast schon streberhaft und wohlmeinend vorgeprescht im Bereich Energieeffizienz, Klimaneutralität und dem, was man da vorhat. Unter anderem zum Beispiel beim ganzen Automobilsektor, wo man ja absolut vorhatte, ab 2035 werden keine Verbrenner mehr zugelassen. Dann gibt es in der EU nur noch E-Autos und sofern bis dahin vorhanden CO2-neutrale Wasserstofffahrzeuge. Das scheint, also es wird ganz gerne gesagt, dass Verbrenner aus steht vor dem Aus. Also doppelte Negierung. Jetzt geht's, also man hat jetzt einfach festgestellt, dass mit den E-Autos und den vor allem auch europäischen und man muss sagen vor allem deutschen Autobauern, das haut nicht so ganz hin, wie wir uns das gewünscht haben. Unserer Konjunktur geht's gerade summa summarum nicht gut. Wir haben riesige Teile unserer Wertschöpfung und unserer Industrie, die an diesen Verbrennern dranhängen. Und können wir es uns jetzt gerade wirklich leisten, uns da quasi selbst ins Bein zu schießen? Das ist die unterschwellige Message dahinter. Offiziell wird jetzt hinterfragt, ob E-Autos wirklich so sauber sind, wie sie es wirklich sind. Man hat nämlich, wie man gerade behauptet hat, man hat nämlich ursprünglich gesagt, E-Auto ist gleich CO2-neutral, Punkt. Man hat einfach gesagt, 0 Gramm CO2 bei E-Auto. Und das wurde damals schon kritisiert und viele Wissenschaftler haben gesagt, ja Moment, das geht nicht, weil wenn du ein E-Auto tankst mit dreckigem Strom, kann das nicht sauber sein. Das funktioniert einfach nicht. Das muss vom Strommix abhängig sein, das muss eben von Verlusten bei Trafo-Lieferungen, alles mit einkalkuliert werden. Ansonsten belügen wir uns da selbst mit den E-Autos. Und das hat man jetzt als erstes wieder aufgegriffen und gesagt, ja stimmt, eigentlich ist das nicht richtig, das so zu machen. Das heißt, gegebenenfalls beschließen wir jetzt, dass man die E-Autos eben doch wieder quasi genau bilanzieren muss, was ihren CO2-Effekt angeht. Und dann stellt man fest, wenn die nicht bei Null sind, dann sind die gar nicht so extrem viel sauberer, wenn wir da sehr dreckigen Strom drin haben.
Oder das Lithium bei den Batterien mit einbeziehen.
Genau, wenn du den Herstellprozess quasi auch noch mit einbeziehst, dann hast du sowieso nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Aber da wird jetzt gerade eingeläutet, dass man also die Lebenszeit des Verbrenners zugunsten der Wirtschaft und ich sag jetzt mal zum Nachteil der Klimafreundlichkeit verlängert. Also der Verbrenner soll ein bisschen lebenserhaltende Maßnahmen bekommen, um die europäische Wirtschaft an der Stelle auch vor der wirklich sehr, sehr, sehr starken und aggressiven E-Auto-Politik der Asiaten und vor allem Chinas an der Stelle zu beschützen. Sonst fürchtet man einfach, dass vor allem eben China und chinesische Hersteller, die sich vorgenommen haben, den E-Automarkt zu dominieren, vor allem eben in der Mittelklasse, dass die den europäischen Markt einfach mit günstigen Modellen fluten, mit dem europäische Hersteller nicht konkurrieren können. Es wird also nebenbei auch so ein bisschen über Importzölle und all so ein Zeug gesprochen, um sich da ein bisschen protektionistisch mit dem eigenen Markt umzugehen. Alles aber noch schwammig. Aber ich denke, es ist ein sehr wichtiges Signal, dass jetzt nach langer, langer Zeit mal wieder das Thema Klima hinter der Wirtschaftlichkeit auf die Art und Weise anstehen muss, weil es sehr akut ist. Und dann ging bei mir natürlich direkt das Köpfchen an und ich dachte mir, wir haben auch mindestens eine Maßnahme in der Immobilienwirtschaft, die sehr stark in ihrer Sinnhaftigkeit hinterfragt wird zum Thema Klimafreundlichkeit. Aber einen sehr großen wirtschaftlichen Impact hat auf den Neubau. Und das ist die Sache mit dem KfW 40. Glaubst du, das ist das Nächste, was gegebenenfalls nochmal angeschaut wird?
Naja, ich habe ja gesagt, also wenn ich mir meine kausale Kette anschaue, du hast im Mietmarkt Regulierungen mit dem Preis. Kannst du nicht mehr marktmäßig machen, sondern gibt es politische Reglementierungen. Dann guckst du dir den Kapitalmarkt an, da geht es genauso weiter. Zum Schluss bleiben bei den Baukosten hohe Anforderungen übrig. Und ich sehe ja, wie schwierig das ist, wirtschaftlich einen 40er-Standard in einem Bestandsgebäude herzurichten. Und jetzt haben wir ja ganz viel gesprochen darüber. Neubau ist ganz schwierig. Bestand ist jetzt momentan das, was man noch einigermaßen bearbeiten kann. Und wenn ich dort Standards erzeuge, die nicht wirtschaftlich herstellbar sind, Katastrophe. Und dass dann einfach nichts passiert, wird unseren Wirtschaftsstandort umbringen. Ich habe es ja auch im Vorgespräch schon mal gesprochen. Ich mache nochmal den Sprung zu den Elektroautos. Ich bin viel Autofahrer. Ich habe viele Autos gekauft in meinem Leben. Wir haben die letzten, ich weiß nicht, 5 oder 6 Autos alle Elektroautos gekauft. Und ich bin auch da noch überzeugt, weil ich finde es einfach klasse, in der Stadt zu stehen. Und wenn ich an der Ampel bin und die Kiste neben mir rührt nicht und stinkt nicht, finde ich das also einen großen gelebten Vorteil. Und den Rest muss man halt mit CO2-freiem Strom und besseren Batterien hinkriegen. Aber wenn du dir mal anschaust, wir fahren ja auch viele weite Strecken mit Elektroautos. Hm. Es gibt ein Ziel, alle 40 Kilometer auf der Autobahn eine Ladestation zu haben, die schnell ist. Auch da hat man Schwierigkeiten.
Ich wollte gerade sagen, und in Klammer ein Stromnetz, das das aushält. Ja.
Und bezahlbar ist.
Ja.
Nichts doppelt oder das Dreifache kostet.
Ja.
Dann steckt dahinter ja, dass man den Ausbau entlang der Autobahn im Prinzip vergeben hat an Tank und Rast.
Ich wollte gerade sagen, das müsste doch auch ungefähr der Abstand der Tankstellen sein,
so
oder?
So ist es, das sind die Tankstellen.
Ja.
Oder die Rasthöfe.
Ja, genau.
Und jetzt hat Tesla dagegen geklagt, hat gesagt, ein Monopol, bau dir da auf, das gibt's nicht. Und was jetzt passiert, ist nichts.
Cool.
Und ich fahre seit...
Wer nichts macht, macht nichts falsch. Das ist eine ganz wichtige
möchte ich nicht, dass du als Geschäftsführerin solche Dinge in die Firma trägst. Und ich fahre ja ganz oft. Und es ist tatsächlich so, vor 2 Jahren, wenn du mit dem Elektroauto nach Norden oder nach Süden gefahren bist, auf einer Autobahn, hast du eine leere Tankstelle gefunden.
Ja.
Wenn ich jetzt abends heim will, mein Tank ist leer und ich brauche um 18 Uhr abends noch irgendeine Elektrotankstelle, die so viel Saft gibt, die es nur gibt, damit ich schnellstmöglichst nach Hause komme, dann stehen da Autos rum.
Mhm.
30 Minuten, 20 Minuten, 40 Minuten. Also alle innerhalb des 4-Stunden-Fensters, aber du willst halt die 4 Stunden warten.
Ja.
Und das ist zunehmend so. Und auch dann sind ja die E-Fahrer schon so wie die Biker eine kleine Gruppe und die entdecken ja alle Gewerbegebiete mit den viel Schnellladesäulen.
Hm.
Da trifft man sich dann morgens um 6. Mittlerweile auch alles belegt.
Ja, ja.
Also das ist einfach handwerklich katastrophal. Und wir sind halt in Marktwirtschaft. Und wenn du dir Fonds anguckst, dann gibt's eben schon einige Fondsmanager, die sagen, kein Schwein investiert mehr in Öl und Gas, da scheint man gut Geld machen zu können. Ich schwenk meine Strategie mach wieder ein bisschen in mein Portfolio von dem Zeug rein.
Ja.
Ob ich jetzt heiliger Umweltschützer bin oder das Gegenteil, ist mir wurscht.
Aber du hast jetzt nicht meine Frage beantwortet, ob du der Meinung bist.
Und deswegen glaube ich, dass da auch nochmal das Gespräch auf den Tisch kommt. Weil die Fachleute wissen, dass der 40er-Standard im Bestand nicht herstellbar ist.
Aber auch,
nicht wirtschaftlich.
Auch im Neubau. Also herstellbar ist
auch
er
eine
natürlich,
Katastrophe.
Ob er sinnvoll und vor allem jetzt wirtschaftlich sinnvoll ist. Also dass es sich die Waage hält zwischen dem Klimaeffekt und dem wirtschaftlichen Aspekt und den wirtschaftlichen Mehrkosten. Ich glaube, das wird jetzt wirklich nochmal auf die Goldwaage gelegt. Und da muss sogar ich als jemand, dem das Thema Klima grundsätzlich am Herzen liegt, sagen, da wird's nicht gewonnen. Da wird's wirklich.
Und wenn nichts gemacht wird, wird's schon zweimal nicht gewonnen, ja?
Richtig, richtig.
Und also ich glaube, da muss drüber diskutiert werden. Das Schlimme ist nur, da will halt niemand dran, das bewegt sich alles nicht und wir haben über Konkurse und Insolvenzen gesprochen und ich weiß nicht, wie viele Insolvenzen noch passieren müssen, bis da tatsächlich vernünftige Maßnahmen erfolgen.
Wir haben halt auch das Thema jetzt, oder also wir nicht, aber das Thema ist wahnsinnig komplex gemacht worden. Weil wenn du jetzt sagst, weißt du was, 55er Standard ist auch wieder okay und da gibt's auch wieder Fördergeld dazu, dann steht halt direkt jemand da und sagt, Mensch, wir haben es doch gerade erst geändert auf 40, jetzt sollen wir wieder von vorne anfangen, wer soll das denn alles durchführen? Also ich glaube, selbst wenn es beschlossen werden würde, dass man da zurückrollt, dauert's halt ewig, bis sich das dann auch durchschlägt in die Fördermittel, in dies, in jenes, in die Prozesse, die etabliert wurden. Aber nichtsdestotrotz, nur weil es aufwendig ist, heißt nicht, dass man es nicht machen soll. Also ich, wenn wir jetzt wieder ein bisschen zurückgehen von, vielleicht kann man durchaus behaupten, einer Zeit, in der wir vielleicht ein bisschen grünäugig mit dem Thema Klimafreundlichkeit gegen Wirtschaftlichkeit umgegangen sind, und wieder zurückgehen in, okay, wir sollten vielleicht jeweils mit einem Auge auf beide Themen schielen und schauen, dass das zusammenpasst. Und es ist ja auch möglich, dass es sich nicht gegenseitig ausschließt. Also wir dürfen keine Kultur an der Stelle pflegen, die sagt, etwas ist entweder klimafreundlich oder wirtschaftlich. Da kommen wir nirgendwo hin.
Und ich habe mich jetzt gerade mit dem GEG, das ist ja die Grundlage, beschäftigt.
Ja.
Und wir haben ja richtige Forschungsprojekte laufen, wo wir erste Anzeichen sehen, dass man effiziente, / effektive Immobilien herstellen kann in der Energieeffizienzklasse A und B oder C. Also
herstellen oder erneuern?
Erneuern. Mhm. Erneuern. Ich bin komplett im Bestand momentan.
Ja.
Guter Hinweis. Und auch andere Instrumente einsetzen kann, wie die, die jetzt explizit in der DIN oder im GEG genannt sind. Und es gibt diesen Paragraph 102 in dem Gebäudeenergiegesetz, da steht drin, wir haben euch einen Katalog gemacht von dem, was alles möglich ist. Könnt ihr nachlesen. Und vielleicht, ich pointiere mal ein bisschen, gibt es noch innovative Dinge, die wir da noch nicht drin haben. Die haben wir in diesem Paragraph 102 des GEGs stehen. Und da dürft ihr bis zum 31.12.2025 nochmal Einwände machen und die müsst ihr dann mit den Länderbehörden besprechen. Also wenn ihr so eine Innovation hättet, macht ihr das bitte mit allen Landesbehörden und bitte bis zum 31.12. im Jahr 2025. Hilft ja auch nicht, Innovation zu erzeugen.
Ja.
Aber ich glaube einfach, auch da handwerklich stoßen wir da immer an die Grenzen. Es ist einfach katastrophal und bitte als Lösung nicht noch mehr Regulierung.
Hm.
Aber ich glaube, dass das kippen muss, weil es, und das hast du als Stichwort gesagt, auch andere, effektivere Lösungen gibt, das zu erreichen, wie brutal die Gebäude bauphysikalisch dahin zu drehen, wo sie nicht hingehören. Genauso wie ich der Meinung bin, hat es nicht nur ein Energiethema. Ein Keller ist ein Keller und kein Wohnraum.
Richtig. Ich habe noch eine Anekdote zum Thema E-Auto. Weil ich gehe, du hast vorhin gesagt, du glaubst nach wie vor an das Thema E-Auto in den Städten. Ich auch. Also gerade wer sich jetzt unterschiedliche Städte mit Kessellagen angeschaut hat, Stuttgart ist so eins, ich habe gestern gelernt, Würzburg hat scheinbar auch eine Kessellage, hat Probleme mit Temperatur und mit Abgasen, vor allem im Sommer, wenn sich dann die Luft wirklich staut und du da eine richtige Glocke einfach über dieser Stadt hat. Man hat natürlich in dem ganzen Thema Feinstaub auch Reifenabrieb und so, das erledigt sich durch E-Autos nicht, aber das ist dann mal die nächste Baustelle. Ein sehr guter Freund von mir, Grüße an der Stelle, war in Shanghai jetzt vor ein paar Tagen. Der hat gemeint, weißt du, was ganz komisch ist? Diese Stadt ist so leise. Und ich war dann so, spinnst du? Also ich war vor 10 Jahren, als ich in China war, war ich auch in Shanghai. Und ich so, ich habe Hupen, Taxis, röhrende Motoren. Und sagt der, nee, die sind hier richtig, richtig streng geworden. Ich habe vorhin gesprochen darüber, China macht das macht ernst mit den E-Autos. Und China steuert extrem viel über Kennzeichen und Zulassung. Also dass die eben auch einfach sagen, weißt du was, wenn du ein Taxi kennzeichnet, Taxizulassung willst, nur noch elektrisch und zwingen die Bevölkerung dann einfach dazu.
Und lesen die auch noch elektrisch aus,
die Kennzeichen. Ja, genau. Und er hat gemeint, diese Stadt ist von dem, was er gesehen hat, zu nahezu 100% mit E-Autos voll. Und er hat gemeint, du hast hier einfach einen Stau und es ist mucksmäuschenstill. Da stehen einfach Autos und da, wo man bei uns sonst so nichts. Und die also, haben noch diese Regelung, die es bei uns gibt, dass du bis 35 km/h quasi diese Lärmmaschine laufen lassen musst im E-Auto. Die haben die nicht. Das heißt, es ist quasi die ganze Zeit einfach nur still. Du hast nur Reifengeräusche. Und da war ich jetzt wirklich so, das kann ich mit dem Shanghai, was ich damals gesehen habe, wirklich nur sehr schwer in Einklang bringen. Aber wer schon mal in richtigen, richtigen Großstädten war, also ich rede hier von Asien, Südostasien und Co.
Mexico City, London, Kairo. Mexico City,
genau. Der sieht dann mal, was es bedeuten würde für solche Städte, wenn man das Thema Verbrenner rausnimmt.
Also da bin ich fester Überzeugung und es kommt mir in der Diskussion einfach zu wenig vor, weil ja, da ist der Produktionsprozess und es ist alles nicht spürbar und da haben vielleicht irgendwelche in der Produktionskette ganz schlimme Dinge gemacht und wenn man alles bilanziert und zusammenzählt, dann ist da doch noch was Negatives unterm Strich. Also ich finde den Lebensqualitätsgewinn von einem nicht mehr mit Lärm und Gestank belasteten Stadtzentrum derart gravierend. Und da hast du ja auch einige Vorteile. Ja? Also wenn ich sehe, was wir für Verrenkungen machen, Autos 3 Tonnen schwer zu machen, dass sie 600 Kilometer Reichweite fahren mit Batterie. Und in dem Stadtverkehr ist, glaube ich, die Tagesstrecke im Schnitt unter 20, 30 Kilometern. Mhm. Das heißt, auch wenn du da eine relativ kleine Batterie hast, wenig Gewicht mit dir rumschleppst, kannst du da die ganze Woche und übrigens immer noch über Nacht ein bisschen auf deiner Hausstromleitung rausjuckeln, das über Nacht machen. Du hast das ganze Infrastrukturnetz nicht. Also vielleicht ist dieser Weg, Kurzstrecke ist elektrisch und Langstrecke nicht, ein viel besserer Ansatz, wie per Teufel komm raus zu sagen, alle Elektroautos sind böse oder alle Verbrenner sind böse.
Was ich witzig finde, bei den Heizungen haben wir es ja schon gemacht. Man weiß, wo die Wärmepumpe gut und effizient ist und das ist in den moderaten Temperaturen. Wenn du jetzt eine Wärmepumpe in Sibirien installierst, wo du standardmäßig minus 25 Grad Außentemperatur hast,
kannst du gleich den Heizstab im Wohnzimmer aufstellen.
Da wird die alles sein, aber nicht effizient, weil da ist die nicht gut. Und ich finde auch eben, wenn du jetzt versuchen würdest, eine Wärmepumpe auf jede erdenkliche Temperatur zu tunen, dann wird die auch wieder versagen. Aber wenn du einfach sagst, weißt du was, sei einfach mal kurz realistisch, was ist die Anwendungsrealität? Wie viel des Jahres ist abgedeckt über relativ moderate Temperaturen? Und wie viel muss ich da noch ausgleichen? Vielleicht durch eine auf fossilen Brennstoffen basierende Wärmeerzeugung. Dann hat man da einen effizienten Mix. Und ich finde, bei den Autos ist es ähnlich. Jetzt muss man natürlich sagen, Deutschland hat an der Stelle einen gewissen Interessenkonflikt. Der, glaube ich, hier und da dafür sorgt, dass man nicht ganz sachlich an die Sache rangeht, weil du eben erzeugend oder so stark erzeugend im Automobilsektor mit dabei bist. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wenn das jetzt zurückgenommen wird, was die Antworten sein werden von den Automobilherstellern. Weil wenn ich mir angucke, wir haben jetzt 2024, 2035 ist die ursprüngliche Grenze gewesen. Der normale Entwicklungszyklus eines Fahrzeugs liegt, wenn du moderat schnell bist, bei ungefähr 7 Jahren. Also da muss jetzt schon kurzfristig wieder eine Menge zurückgenommen werden, dass man sagt, ja Moment, wir müssen die alten Pläne wieder aus den Schubladen holen. Wir bleiben doch bei den Verbrennern. Und also da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich gehe das grundsätzlich mit. Es gibt unterschiedliche Technologien, die in unterschiedlichen Anwendungsarten ihr Optimum haben. Und zum Beispiel, ihr habt ein E-Auto, ich habe auch eins. Ihr empfindet es als deutlich komfortabler als ich, weil ich mehr Langstrecke habe und auch mein Pendelweg länger ist als eurer. Genauso wie du dann jemanden hast, der hat eine Wallbox zu Hause und jemanden, der hat keine. Riesiger Komfortunterschied auch. Für habe ich ein E-Auto, habe ich keins.
Und auch auf die Gesamtinfrastruktur. Ich brauche die alle nicht.
Genau. Wenn ich mein Auto oder wenn ich mein Auto hätte, aber wir hätten keine Ladesäulen hier vor unser Büro gebaut, wäre ich kein E-Auto-Fan. Das kann ich dir schon mal sagen. Weil wenn ich dann auch nach Feierabend mit den anderen quasi Schlange stehe an der Ladesäule, dann wäre ich nicht gut drauf. Und das ist sowas, wo man wirklich einfach sagen muss, es gibt halt Wenns und Danns und es gibt Anwendungsmöglichkeiten und Technologien, die bestimmte Anwendungsmöglichkeiten gut erfüllen und andere weniger gut erfüllen. Und da müssen wir jetzt auch einfach mal ein bisschen rational, logisch und wissenschaftlich rangehen. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt vielleicht so ein bisschen ein Einläuten ist, weil man hat die Wissenschaft ignoriert, als man beschlossen hat, dass E-Autos einfach 0 Gramm CO2 haben, egal was sie tun. Vielleicht ist das ja jetzt ein kleiner Schwenk.
Aber das ist bei der Immobilie genau das Gleiche. Wenn du dir Energieausweise anschaust, sind die Gebäude, die Stromheizung haben. Mhm. Wir haben ja hier im Bahnhof eine Stromwärmepumpe 2006 eingebaut, ergänzend Strahlungsheizung in die Fenster gebaut. Todesstrafe, Höchststrafe, Atomstrom, schlimmster Schmutz. Ob da jetzt CO2-neutraler Strom dran ist oder nicht, kannst du nicht wählen in der Software, die praktisch das Thema bestimmt, deine Effizienz. Ja. Und ich glaube, da muss einfach wieder mehr Offenheit her. Ich glaube, das muss unbedingt sein. Wir haben ja so viele Dinge jetzt gesehen, Strahlungsheizungen einzubauen, die 2-3 Grad weniger Raumtemperatur machen und damit schon 15-20% Energie einsparen und. Also das ist mir zu dogmatisch, das ist wirklich zu festgelegt und bis ein Gesetz, wie du es gesagt hast, festgesetzt ist, umgelegt wird, ausgeübt wird, dann bist du wahrscheinlich, wenn ein Auto 7 Jahre braucht bei der Gesetzgebung bei 15 Jahren.
Ja,
und dann sind wir immer über dieses Zeitfenster bis 2030, 35 raus.
Während das andere besser und schneller machen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen...
Ja, und du hast jetzt immer verbrennen gesagt, um uns entstehen auch viele Atomkraftwerke und es gibt jetzt die Diskussion um diese Thoriumreaktoren, die neue technische Generation sind, geht komplett an uns vorbei.
Ja.
Und wir machen LNG-Terminals.
Richtig. Und ich glaube, da muss vielleicht auch mal eine Repositionierung von Deutschland, aber auch der EU überlegt werden, dass man vielleicht ein bisschen von diesem ausgedachten hohen moralischen Ross, was man sich da gemalt hat, runterkommt, während man aber, wie du eben sagst, so LNG-Terminals baut, weil die Taktik nicht ganz aufgegangen ist, wie man dachte. Und quasi die jungen Leute sagen Side-Eye, also so skeptische und abwertende Seitenblicke gegenüber anderen Ländern wirft, die andere Dinge tun. Und die scheinen uns jetzt aber zumindest nach den Daten, die wir aktuell haben, scheint deren Strategie besser aufzugehen. Und das ist so ein bisschen was, wo ich sage, was machen wir da? Und also ich glaube, es gibt viel, viel, viel Baustelle. Ich habe wirklich richtig große Ohren bekommen, als ich gesehen habe, dass es da jetzt eben, wie gesagt, diese ersten Anschein einer Strategieveränderung auf EU-Ebene gibt. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich klammere mal kurz Deutschland aus, aber sämtliche EU-Länder, die jetzt natürlich wirtschaftlich gelitten haben, wie fast alle, wirklich mit den Hufen scharren auf eine Lockerung der Umweltauflagen, um da wirtschaftlich ein bisschen Gas zu geben. Was ich an der Stelle nicht mag, ist, dass eben wieder so ein bisschen dieses Denken vertieft wird, dass es ist entweder grün oder profitabel. Das finde ich nicht sinnvoll. Aber ich denke, das wird jetzt erstmal kommen. Und da werden wir wahrscheinlich bei uns dann gucken, was die nächste Bundesregierung ist, welche Parteien die zusammensetzen und wie man solchen Dingen folgt. Aber bringt halt auch nichts, wenn du am Ende eine Bevölkerung hast, der es nicht gut geht, aber die sich vielleicht eine Blume ans Revers hängen kann dafür, dass man CO2-neutral war.
Werden wollte.
Werden gehabt sein wollte.
Könnte. Gut.
Okay, das waren lange Breaking News. Waren aber ein paar spannende Themen. Wir werden jetzt zum Thema Breaking News immer gucken, dass wir es alle paar Wochen quasi machen, wann immer sich so ein bisschen aktuelle Themen angesammelt haben, die euch auch interessieren. Falls ihr Vorschläge habt für Breaking News, dass ihr sagt, hey, ich höre immer wieder das Thema, könnt ihr das mal für uns einordnen, könnt ihr das mal beleuchten, dann könnt ihr uns das immer mitteilen. Am einfachsten geht das über Instagram, dort findet ihr uns als Lagebericht-Podcast oder ihr könnt uns auch auf LinkedIn schreiben. Dort sind wir Lagebericht der Immobilienpodcast oder Peter Hettenbach oder Katharina Ivankovic, je nachdem, wie ihr das gerne möchtet. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr ansonsten auch immer gerne einmal einschaltet, lasst uns gerne eine Bewertung da. Bei Spotify und bei Apple Podcasts vor allem geht das Kinder leicht und ist wirklich nur ein Klick, hilft uns aber sehr weiter. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns nächsten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und Peter, du hast den letzten Halbsatz.
Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
Bis dann.